Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Philosoph und Sachbuch-Bestseller-Autor Wolfram Eilenberger. Schön, Sie zu hören. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir sprechen über die Themen und Fragen dieses Tages. Wir grüßen Sie, die Sie uns zuhören. Ich will Ihnen mal kurz sagen, wie das normalerweise abläuft, wie diese Sendung entsteht. Morgens kriegen unsere Gäste einen Anruf der Redaktion mit den Themen, über die wir gerne sprechen wollen. Und Sie, lieber Herr Eilenberger, haben unsere Redakteurin erstmal mit Folgendem konfrontiert, dass Sie eigentlich gar nichts mehr sagen wollen, vor allem nicht öffentlich. Herr Eilenberger, was ist los?
Ja, vielleicht ist das deutlichste Symptom einer gewissen Ermüdung, die uns ja alle derzeit befällt, aber es ist auch ein Blick voller Verzweiflung und Sorge und teilweise auch konkreter Angst auf die Art und Weise, wie mit Äußerungen im öffentlichen Raum derzeit umgegangen wird, auf die Gehässigkeit, auf das mangelnde Wohlwollen.
Haben Sie da selbst schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich glaube, damit hat jeder Mensch, der sich öffentlich äußert und in sozialen Netzwerken zumindest präsent ist, Erfahrungen gemacht. Und ich habe mir selber jetzt auch seit Ende des Karnevals eine Twitter-Fastenpause verordnet, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass es ein Raum ist, aus dem man sich nur noch kontrolliert zurückziehen kann.
Ja. Ich hoffe, dieser Raum hier ist etwas angenehmer und anderer Art. Deswegen mache ich das Angebot. Wir machen jetzt eine Stunde Gesprächstherapie. Fangen auch gleich mit der größten Herausforderung an. Reden nämlich über das tägliche Murmeltier, das auch heute grüßt, Corona. Und die Frage, gibt es einen Ausweg aus dem Lockdown? Wir schauen auf diesen Tag, der Tag vor der nächsten großen Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Und jetzt würde es wahrscheinlich die ganze Sendezeit kosten, wenn ich nur im Ansatz versuchen würde, wiederzugeben, wer da was will. Zwischen Gartenmarktöffnung, Schnellteststrategie und Mahnung, jetzt bitte nicht zu schnell zu öffnen. Ich habe jetzt stellvertretend zwei Stimmen. Einmal den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
Es muss die Regel werden, dass man auf regionales Infektionsgeschehen angemessen reagieren kann. Das, glaube ich, ist verantwortungsvolles Handeln und das wird uns auch die nächsten Wochen begleiten, weil niemand eine Sicherheit geben kann, dass Infektionszahlen nicht wieder hochgehen. Aber niemand kann verstehen, wenn wir Öffnungsschritte nicht dann auch durchführen, wenn Infektionszahlen, so wie im Moment, in vielen Landkreisen niedrig sind.
Das ist die Stimme aus Kiel. Ich habe jetzt die Stimme aus Dresden. Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der vor Folgendem warnt.
In dieser Zeit der steigenden Infektionen kann doch jetzt keine große Lockerung erfolgen. Es ist doch vollkommen klar, dass das Falscheste ist. Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen und um eine Teststrategie.
Also, da ist die Stimme aus Sachsen. Frage an meinen heutigen Gast, die Stimme hier bei uns in der Sendung, der Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger. Wirkt das auf Sie, was da gerade stattfindet, wie ein notwendiger Diskussionsprozess oder ist das die wenig hilfreiche Kakophonie des Föderalismus?
Es sind, glaube ich, Stimmen der reaktiven Hilflosigkeit, die gewisse Interessenlagen und auch gewisse Einsichten durchaus verkörpern, aber insgesamt ist es sicher so, und das ist ein Eindruck, den mehr und mehr Menschen auch in meinem Umfeld teilen, dass es offenbar nicht gelingt und vor allem nicht gelungen ist, Lösungsansätze anzudenken, die über den Tag und das reine Reagieren und das reine defensive Abklopfen hinausgingen. Die Art und Weise, wie Politik sich seit 16, 14 Monaten zu diesem Problem verhält, insbesondere auch die Bürokratie, ist doch höchst enttäuschend.
Mhm. Aber interessant ist ja, es gab und gibt ja immer wieder die Versuche. Die letzte Runde dieser Art, die liegt erst 3 Wochen zurück, 10. Februar. Da hat man sich einen Plan gemacht, mit 2 Zahlen versehen, 50, 35, also die berühmten Inzidenzen. Jetzt sind wir ja so stabil bei 65 bis 70, sehen die Zahlen gehen nicht so richtig runter. Und ich frage mich, was da jetzt eigentlich ratsam wäre, wenn die Politik an dieser Stelle jetzt offen und ehrlich sagen würde, diese Strategie ging nicht auf?
Ja, die Lage ist sehr unbequem. Die Lage ist ja offenbar so, dass es eine große Ermüdung gibt, dass es eine neue Gefahrenlage gibt, dass man von einem reaktiven Lockdown, der auf steigende Zahlen reagierte, in eine Art proaktiven Lockdown kommt, der auf befürchtete Zahlen reagiert. Und dann hat man jetzt die Situation, dass in dieser Unzufriedenheit man politisch meint, zu Öffnungen gedrängt zu sein, Öffnungen, die ein absehbares Szenario eröffnen, die mit steigenden Zahlen Mitte April, soweit man das sagen kann, enden werden. Es ist eine Form von sehender Unvernunft, in die wir dort hineinrennen. Und ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, dass ich nicht verstehe, dass die Politik und auch die Bürger sich so verhalten und auch so hoffen.
Aber braucht man dann vielleicht, das war ein Gedanke, der mich immer mehr umtreibt, ein Strategiewechsel weg von den Infektionszahlen. Weil wir merken ja, die Infektionszahlen des Virus an sich ist so unberechenbar, dass man darauf eigentlich keine verlässliche Politik stützen kann. Wie wäre es denn, wenn man es mal umdreht und wenn man sagt, wir haben Ziele. Wir wollen beispielsweise, dass die Schulen offen bleiben. Wir wollen, dass Menschen sich begegnen können, sei es im Kino, sei es im Baumarkt, in bestimmten Maßen und mit bestimmten Abständen. Und dass wir diese Ziele formulieren und dann die Politik daran anpassen.
Ja, ich meine, eine Kern der modernen Erfahrung, um das mal mit dem Satiriker Tommy Umrath zu sagen, ist expect the unexpected. Dass wir das nicht, was wir nicht erwarten, ständig eintrifft, das erfahren wir in dieser Pandemie in besonderer Weise. Und ich glaube, den einzigen Vorwurf, den ich, der sich für sehr langmütig, verständnisvoll hält und auch nicht leicht anderen Leuten in komplexen Situationen Vorwürfe des Versagens machen will, es ist doch erschütternd, wie wir jetzt beispielsweise in der Impfsituation 8 Wochen Zeit hatten, uns auf verschiedene Szenarien einzustellen und dass die Verwaltungen, auch meiner Stadt Berlin, sich in skandalöser, ich möchte sagen, abgründigerweise unvorbereitet auf Szenarien zeigen, die seit 4, 6 Wochen offenbar im Raum liegen. Also für mich ist die Frage nicht, ob man rein auf kurze Zeit Strategien entwickelt oder längerfristige, sondern dass man offenbar nicht in der Lage ist, in Plan A, B und C vorausschauend zu denken. Und das ist eine große Frustration, die ich kaum dramatischer zu formulieren weiß.
Das ist, ich habe gehört, im amerikanischen, englischen macht schon das Wort der German Inefficiency die Runde, also der deutschen Ineffizienz, die ja eigentlich so unerwartet ist. Ne? Denn wenn man eins erwartet hätte, dass eigentlich dieser Verwaltungsstaat, der immer stolz war auch auf seine Beamtentradition, dass er gerade die Exekution, die Ausführung von Politik besser hinkriegen müsste als andere.
Sicher, ich glaube, in dem Nachgang oder auch jetzt im Vollzug dieser Corona-Behandlung werden die Themen Föderalismus und Überbürokratisierung wesentliche Themen der Analyse sein müssen. Ganz generell ist für mich schon seit Jahren der Eindruck, und ich formuliere das auch immer wieder, wenn ich kann, dass die Deutschen im Ausland mit einem Bild beschenkt werden, das den Realitäten im Lande nicht mehr entspricht, in Funktionalität, an Effizienz, an öffentlicher Vernunft, und dass dieses Land selbst auch von einem Selbstbild zehrt, das dem im öffentlichen Raum und in den öffentlichen Bürokratien auch nichts entspricht. Meine Erfahrung seit Jahren ist, ich kehre ins Land zurück und auf einmal funktioniert nichts mehr. Weder die Züge, weder die Flughäfen, noch ganz elementare Dinge. Ich glaube, es wird Zeit, dass dieses Land sieht, dass es gar nicht da ist, weder im eigenen noch im fremden Vergleich, wo es sich wähnt. Und diese Pandemie zeigt das und die furchtbare Ineffizienz beispielsweise, die sich jetzt in der Impfstoffverteilung schon realisiert hat und weiter abzeichnet.
Wenn Sie gerade Mittagspause machen, erstmal guten Appetit und hoffentlich vergeht er Ihnen nicht, wenn wir folgendes Thema aufrufen, das Tierwohl. Darum geht es heute. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hat vor wenigen Minuten eine Studie zum Umgang der Nutztierhaltung in Deutschland vorgestellt und dabei unter anderem das gesagt.
Der Umbau unserer Ställe und der Tierhaltung geht erstens nur mit den Landwirtinnen und Landwirten. Zweitens, es ist ein milliardenschweres Projekt. Denken wir allein nur, was es kostet, in allen Ställen mehr Platz auch anzubieten und es zu erweitern. Und drittens, es muss langfristig gedacht und umgesetzt werden, denn unsere Landwirte brauchen Planungssicherheit, die über Legislaturperioden hinausgehen, sonst werden deren Kinder nicht die Höfe übernehmen.
Das sagt die Landwirtschaftsministerin, vielmehr hat es getan, vor etwa 30 Minuten hier in Berlin, Wolfram Eilenberger. Erste kleine Beobachtung, gar nicht zum Thema, aber ich finde interessant, wie auch bei einer CDU-Landwirtschaftsministerin das Thema geschlechtersensible Sprache schon eingekehrt ist und sie ganz selbstverständlich natürlich von Landwirtinnen und Landwirten spricht.
Ja, das ist ja an sich nicht falsch und auch zu begrüßen. Es gibt da sicher auch Sondereffekte. Ich hatte neulich eine Sendung, in der jemand Treiberinnen der Pandemie sagte und nicht Treiber der Pandemie. Da gab es dann sogleich böse Leserbriefe, wie man denn so etwas gendern könnte. Wir sind da alle, glaube ich, noch in einer Findungsphase, aber es bewegt sich offenbar etwas.
Es bewegt sich auch, ich nehme das Stichwort mal auf, etwas zumindest auf dem Papier, was das Tierwohl angeht. Es gibt eine Zahl, die heute auch durch die Nachrichten geht, nämlich 40 Cent, ein Aufschlag, der fällig werden soll pro Kilo Fleisch, damit man investieren kann in bessere Ställe, bessere Haltungsbedingungen insgesamt. Man kann offenbar mit einer erstaunlich kleinen Summe sehr viel Gutes tun.
Ja, und das ist vielleicht auch eine Summe, die anzeigt, wie skandalös gering diese Fleischpreise sind. Das hat eben immer sehr verschiedene Dimensionen. Grundsätzlich denke ich, dass die Art und Weise, wie Massentierhaltung insbesondere derzeit geschieht, fern jeder Argumentierbarkeit ist. Also ich glaube, es gibt keinen ethischen, sozialen, ökologischen Weg, das noch zu rechtfertigen. Und es entsteht eine Gestalt, die ich den nicht praktizierenden Vegetarier nenne, zu denen ich mich selbst auch zähle. Ich glaube, ich bin seit 15 Jahren etwa so weit, dass ich klar einsehe, dass die Art und Weise, wie insbesondere Fleisch in diesem Land oder in anderen produziert wird, in keiner Weise zu rechtfertigen ist. Aber mit der habituellen Umsetzung im Alltag habe auch ich die allergrößten Schwierigkeiten noch.
Die Frage ist natürlich, wozu führt das, was Sie da gerade beschrieben haben, interessantes Bild, nicht praktizierender Vegetarier. Ist dann das gesellschaftliche Ziel eigentlich, dass wir alle Vegetarier werden müssten? Oder hängt das für Sie auch stark am Tierwohl? Also wenn man das wirklich hinkriegt, dass diese Massentierhaltung in irgendeiner Weise diesen industriellen Charakter verliert, würde sich dann der nicht praktizierende Vegetarier besser fühlen, Wolfram Eilenberger?
Ja, also sicher, ich bin jetzt ethisch nicht ganz so weit zu sagen, dass Tiere zu essen an sich nicht vertretbar wäre, nicht ein integrierbarer Teil unserer Lebensform und auch anderer Lebensformen. Aber der Fleischkonsum, wie wir ihn derzeit vielleicht seit 30, 40, 50 Jahren in der westlichen Welt betreiben, der ist natürlich in jeder Form eskaliert und aus dem Ruder gelaufen. Und die Massentierhaltung ist die Bedürfnisbedienungsmaschine dieses Sachverhaltes. Wenn Sie mich fragen, was man aus meiner Sicht für sich selbst regulieren tun kann, ich nenne mich derzeit ein Jan Assmann-Vegetarier und damit meine ich den Altertumsforscher Jan Assmann, der festgehalten hat, dass in diesen antiken Kulturen man einmal im Monat zu Festtagen Fleisch aß. Dass es also wirklich ein ganz besonderer, rituell eingehegter Rahmen war, der sehr selten war, in den Fleisch gegessen wurde. Und ich glaube, wenn wir uns alle dazu bringen würden, Fleischverzehr, wie es für die Menschheit sehr lange der Fall war, als etwas Besonderes, Seltenes zu sehen, dann wären wir in dieser ganzen Diskussion schon einen Schritt weiter und wir würden auf die ethischen Verhärtungen verzichten können, die sich jetzt bei radikalen Veganern oder bei radikalen Karnivoren ergeben, dass wir derzeit in einer Weise Fleisch konsumieren, die uns allen schadet und die ökologisch nicht zu vertreten sind. Das ist eine Weise, glaube ich, auf die sich jeder vernünftige Mensch derzeit einigen kann.
Ich meine, in gewisser Weise schließt sich da ja der Kreis. Das seltene Fleischessen wird natürlich ganz stark durch den Preis begünstigt. Also nicht ohne Grund war auch der Sonntagsbraten früher der Sonntagsbraten, weil er eben nicht für 7 Tage die Woche finanzierbar war für die meisten. Da bin ich natürlich, Sie hören es schon raus, bei der sozialen Frage und ich will sie jetzt gar nicht so klein auf unsere Welt hier in unseren nationalen Rahmen oder europäischen begrenzen, sondern vielleicht mal weiten international. Denn wir sehen ja, dass gerade die Gesellschaften, die ihre Entwicklungssprünge ökonomischer Art nach vorne machen, Indien, China allen voran, dass da auch sichtbar der Fleischkonsum ordentlich nach oben gegangen ist. Und wo ich mich jetzt frage, bei dieser Beschreibung, dieser Situation, inwieweit man da ein neokoloniales Projekt verhindern kann, indem man im Prinzip diesen Entwicklungsschritt am liebsten gleich wieder absagt.
Ja, das ist eine interessante soziologische Frage, wahrscheinlich für die Milieus. Das ist dann die Frage, wie Fleischkonsum kodiert ist, wie es angesehen wird. Im Moment ist Fleischkonsum in diesen Ländern etwas, was wirtschaftlichen Aufstieg bedeutet, weil man es sich leisten kann. Es könnte aber auch sein, dass wenn es jetzt eine größere Bewegung gibt, die in den westlichen Zivilisationen ja teilweise schon sehr, sehr stark im Kommen ist, nämlich dass Fleischkonsum etwas ist, was eher für niedrigere Klassen und Einkunftsklassen fast ein proletarisches Phänomen wird, dass diejenigen, die höhere Bildungsstufen haben, kaum noch Fleisch essen, dann kann sich das auch umdrehen. Also ich wäre nicht nicht zu pessimistisch, was das Bild des Fleischkonsums und die Wertigkeit im sozialen Ansehen bedeutet. Und zumindest so wie ich das beobachte, hat sich gerade in den letzten 10 Jahren schon Dramatisches getan. Gerade der Druck von den jüngeren Menschen, von den Kindern, die jetzt in meiner Altersgruppe die Menschen haben, die verweigern den Fleischkonsum so, dass das unmittelbar auf die Erwachsenen durchwirkt.
Wolfram Eilenberger ist mein Gast heute hier im Deutschlandfunk. Kulturphilosoph und Sachbuchautor. Zeit der Zauberer war ein großer Erfolg über die Philosophen der 20er Jahre. Jetzt kommt bald von Ihnen ein neues, wiederveröffentlichtes Buch. Bin das ich? Kleine Menschen, große Fragen. Also Kinderfragen, denen Sie philosophisch nachgehen. Schön fand ich zum Beispiel diese. Schaut uns der liebe Gott gerade zu? Herr Eilenberger, ich bin ja fast verlockt zu fragen, hört er uns gerade zu?
Dass nach gewissen Vorstellungen von Gott, der allwissend, allmächtig und allgütig ist, wenn er allwissend ist, dann könnte man sagen, er muss uns gar nicht mehr zuhören, weil er ohnehin schon weiß, was er sagt. Aber wir können uns vorstellen, dass es Wesen gibt, die uns gerade zuhören. Ich hoffe, es sind nicht nur die Götter, sondern auch die Menschen an den Geräten da draußen im Moment.
Ich kann mich an so ein Poster erinnern mit der Frage, wie sieht Gott aus? Und die Antwort dann darunter: Sie ist schwarz. Ich sage das, liebe woke Jugend, die uns vielleicht gerade zuhört. Sowas hing schon in Jugendzimmern, als die alten weißen Männer noch ganz jung waren. Und das führt mich in gewisser Weise zu unserem nächsten Thema. Eine Debatte aus den USA. Heute schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber unter der Überschrift 2 plus 2 ungleich 4. In den USA soll Mathematik, das fordern einige, nicht mehr rein objektiv betrachtet werden und sein, sondern ein Zeichen weißer Vorherrschaft. Losgetreten ist die Debatte von einer Studentin, aber sie sickert auch schon so in erste Bildungserlasse ein. Wolfram Eilenberger, Ethnomathematik ist das Stichwort, also Herkunft bitte auch hier berücksichtigen. Ist das Gaga?
Also der Tweet dieser Studentin, einer 22-jährigen Studentin aus Oregon, soweit ich das ermitteln konnte, ist ja sehr interessant. Der lautet im ersten Satz: Die Idee von 2 plus 2 gleich 4 hat kulturelle Gründe. Und aus philosophischer Sicht darf ich sagen, das ist ein Satz, mit dem man eine ganze Vorlesungsreihe bestreiten könnte. Denn die Frage ist natürlich, was macht es wahr, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Das ist, führt sofort in den Grundlagenstreik der Mathematik am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dass es kulturelle Gründe haben mag, dass 2 plus 2 gleich 4 wahr ist, das sind Dinge, über die heute Philosophen immer noch streiten. Es wäre aus meiner Sicht sehr erfreulich, wenn man die Komplexität dieser Fragestellung wahrnehmen könnte und sie nicht gleich in hassbelegte Twitterblasen transportieren müsste, in denen dann Menschen, die den Untergang des Abendlandes fürchten, sich mit Menschen streiten, die hinter jedem Wissensanspruch einen Herrschaftsanspruch vermuten. Also die Idee, sich zu fragen, was 2 plus 2 überhaupt zu 4 werden lässt, das ist eine hochinteressante Idee. Leider kommt sie dann in diesen politisch-aktivistisch aufgeheizten Diskursen gar nicht mehr vor.
Mich erinnert das ein bisschen, als ich studiert habe, was ein paar Jahre zurückliegt, unter anderem internationale Politik, war der Konstruktivismus eine ganz starke Idee, die eher, ich sag mal so, eher so aus der linken Ecke kam, dass man gesagt hat, redet nicht die ganze Zeit von der realen Macht, die irgendwo ist, ganz viel Konstruktionen sind dahinter. Und siehe da, 20 Jahre später merkte man, dieses Bild nutzten ganz gerne auch andere Leute, die Fakten in Frage stellen wollten, die im Prinzip beispielsweise Dinge wie den Klimawandel in Frage stellen, also wo es fast schon so eine Art Backfire-Effekt gab von bestimmten kritischen Infragestellungen. Ich habe jetzt fast den Eindruck, das könnte hier auch passieren.
Ja, es ist sicher die Frage, ob das konstruiertes Wissen oder vorgefundenes Wissen ist, ob diese Wahrheiten entdeckt oder gemacht werden. Das sind sehr tiefgehende Fragen. Und in der Philosophie zum Beispiel ist das die Frage nach Genese und Geltung. Also was führt dazu, dass ich etwas als wahr anerkenne und was führt dazu, dass es wahr ist? Es könnte ja einen Unterschied dafür geben, nach welchen Mechanismen ich begreife, dass 2 plus 2 4 ist und was 2 plus 2 gleich 4 wahr macht. Der Einsatz dieser Studentin beruht ja auf einer Beobachtung, nämlich der, dass Afroamerikaner in den USA offenbar in Mathe-Kontexten sehr viel schlechter abschneiden. Und da niemand vermutet, dass das mit anderen Gründen als sozialen zusammenhängt, muss es Mechanismen geben, die diese Wirkung hervorbringen. Und das sind Dinge, über die man reden muss. Ob man über diese Frage, über dieses Faktum in einer Weise reden muss, die gleich die Geltung von 2 plus 2 gleich 4 in Frage stellt, das würde ich bezweifeln. Man sieht hier, glaube ich, dass politischer Aktivismus auf der Basis von interessanten Beobachtungen, wie man vielleicht sagen könnte, das Kind mit dem Bade ausschüttet, nämlich Grundlagen unserer Verständigung und unserer Rationalität, die uns alle eint und nicht spaltet, in Frage stellt. Und natürlich könnte man sich symptomatischer fragen, wie verzweifelt muss eine Community, muss eine Person sein, dass sie 2 plus 2 gleich 4 meint, in Frage stellen zu müssen, um sich Gehör zu verschaffen. Ich glaube, es geht oftmals dabei nicht darum, dass die Menschen, die die Ethnomathematik jetzt voranbringen, wirklich glauben, dass 2 plus 2 auch 5 sein könnte, sondern dass es an den Grundlagen unserer Kultur, da wird die Axt angelegt, weil man vielleicht auch so wütend und verzweifelt ist, um sich Gehör verschaffen zu können.
Ja, bei diesem Beispiel, was Sie gerade, oder dieser Herleitung, die Sie gerade gebracht haben, das hat mich dann auch irritiert. Also das, was man in den USA Achievement Gap nennt, also den Leistungsunterschied, Sie haben es dargestellt, zwischen schwarzen Kindern, Hispanics sind auch nicht so gut, dann kommen die Weißen dann interessanterweise mit besseren Werten. Man kann das in den USA landesweit vergleichen, weil es da einen einheitlichen Test gibt. Die Kinder mit asiatischen Wurzeln, die wiederum deutlich besser abschneiden. Für mich ist natürlich die Frage, inwieweit man dieses Ganze verkompliziert, indem man das Wort kulturell damit versieht und nicht wirklich vielleicht eher die soziale Frage stellt, wie kann es sein, dass Kinder aus bestimmten Herkünften schlechtere Leistungen haben als andere? Also nicht unbedingt 2 plus 2 gleich 4 in Frage stellt, sondern die Umstände, unter denen Menschen und Kinder aufwachsen.
Das ist sicher ja auch eine Diskussion im weitesten Sinne der Identitätsfrage und der identitätspolitischen Frage, die sehr viele in der Linken derzeit umtreibt. Und da haben Sie ja den Finger in die Wunde gelegt. Die einen sagen, das ist eigentlich nur eine Verstellung und eine Ablenkung von den eigentlichen Gründen, die soziale sind, die ökonomische sind, die mit Ungleichheiten zu tun haben, die nicht vorrangig kulturell sind. Und die anderen haben da eben andere Intuitionen. Also dieser Kampf, der innerhalb der Linken derzeit tobt um den Wohl und Weh der Identitätspolitik, ich glaube, den kann man auf die Formel bringen. Die einen Linken halten das für eine Ablenkungs- und eine Nebelkerzenmanöver, das die wahren ökonomischen und sozialen Benachteiligungen verstellt. Und die anderen sehen sie eben als vor allem eminent kulturell. Und das ist eine Diskussion, in die ich mich eigentlich weniger einschalten will, als ich sie beobachte und auch teilweise mit Amüsement, mit Erschrecken und teilweise auch mit einer Bewunderung für die Wucht und die Energie, die manche Aktivisten da treibt, teilweise eben so überschüssig treibt, dass man meint, 2 plus 2 gleich 4 als politische Geste in Frage stellen zu sollen.
Ich sehe übrigens hier schon den Kollateralschaden, den ich zu Hause mitnehmen werde, falls meine beiden Töchter im Homeschooling das jetzt gehört haben. Mit ihrer niederländischen Mutter können sie natürlich dann, wenn sie in Mathe Fehler machen, immer wieder sagen, Papa, das ist der kulturelle Hintergrund. Tja, also 2 plus 2.
Darf ich da noch ein kurzer Gedanke? Es stimmt natürlich, dass 2 plus 2 gleich 4 oftmals nicht stimmt. Erich Kästner hatte ein wunderbares Beispiel. 2 Blumen plus 2 Blumen gibt nicht 4 Blumen, sondern einen Blumenstrauß. Und das hat auch Wahrheiten, die wir nicht vergessen sollten.
Wissen Sie was? Ich bringe einen Blumenstrauß mit nach Hause. Vielleicht ist das eine ganz schöne Idee für heute. Blumen. Sie haben mich auf eine schöne Idee gebracht. Nicolas Sarkozy, der Präsident Frankreichs in den Jahren 2007 bis 2012, muss für 3 Jahre ins Gefängnis. 2 sind auf Bewährung ausgesetzt. Das wurde so gestern verurteilt. Für den Versuch ist der konservative Politiker einen Richter zu bestechen, um eine frühere Anklage, da ging es um dubiose Wahlkampffinanzierung, zu vereiteln. Wolfram Eilenberger ist weiterhin mein Gast. Auch diese Nachricht will ich mit Ihnen besprechen. Sie haben da, wenn ich das richtig übermittelt bekommen habe von meiner Kollegin, eine interessante historische Tradition der Franzosen ausgemacht nach diesem Urteil.
Ja, es gibt in Frankreich sicher eine Renitenzfolklore, vielleicht sogar eine Art Revolutionsfolklore, dass das Land nur dann sich richtig spürt, wenn es so alle 20 Jahre den König umbringen kann. Ich glaube wirklich, das ist eine Art revolutionärer Nachhall, dass die Franzosen ein sehr starkes Bedürfnis haben, sich emanzipativ gegen die jeweils leitende Person zu stellen. Und man könnte in einem kulturellen Kontext das Sarkozy-Urteil, das ich sachlich gar nicht im Einzelnen beurteilen kann, sehen. Auf jeden Fall gibt es aus meiner Beobachtung mit den französischen Freunden, ich habe sehr lange bei einem französischen Unternehmen gearbeitet, eine Art von Elitenverdacht und auch Elitenresistenz, die es in Deutschland so nicht gibt, was schlichtweg damit zu tun hat, dass es in Frankreich noch funktionierende Elitensysteme gibt, über die Schulen, über die höheren Kader, über die Bildungszugänge. Das heißt, es ist in anderer Weise verhärtet als in Deutschland und damit sind die Verdachtsmomente gegen Eliten auch wuchtiger und aggressiver.
Mhm. Unsere Korrespondentin in Paris, Christiane Kees, die hat heute Morgen die Einschätzung bei uns im Programm geäußert, dass dieses Urteil, ja, ziemlich in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, eigentlich diese Elitenskepsis noch ordentlich verstärken könnten. Nicht das Urteil selbst, aber die ganze Geschichte, die da an den Tag gekommen ist, dass also Politik ein an sich korruptes Geschäft ist und letztendlich die, die da unterwegs sind, im Zweifel sich auch ja ihre Regeln selbst machen.
Sicher, es nähert die Verdachtsmomente, die immer auch populistisch kodiert sind von uns da unten und die da oben machen ihre Dinge nach ihren eigenen Regeln und wir da unten sind dann diejenigen, die dem ausgesetzt sind und für den politischen Kreislauf und für die, wenn Sie so wollen, Diskurshygiene eines Landes ist das natürlich sehr schlecht, weil es nährt den Zynismus, es nimmt Vertrauen und es bestätigt oft allzu einfache Verdachtsmomente. Das sehen Sie, das Gleiche ist jetzt auch in den USA absehbar so, dass Herr Trump sich wahrscheinlich aus sehr, sehr guten Gründen für die nächsten 6 bis 7 Jahre in Gerichtsverfahren verfangen wird und verfangen bleibt. Was natürlich auch die Frage ist, wie kann man überhaupt in verantwortlicher Position vermeiden, diesen Verfahren ausgesetzt zu sein? Es ist, glaube ich, gar nicht so leicht als leitende Person oder als politisches Führungskraft nicht Gegenstand von Verfahren zu werden. Das muss man auf der Kehrseite vielleicht auch einmal sagen.
Ich meine, bei all dem Historischen, was Sie da gerade anführen, ist es ja erstmal ein rechtsstaatliches Verfahren. Da gab es Ermittlungen, es gab eine Anklage. Sarkozy will in Revision gehen, das hat er schon angekündigt. Und er hat sich übrigens auch, nicht jetzt aktuell, aber schon vor einigen Wochen zu Wort gemeldet mit einer Empörung. Hören wir ihn gerade mal.
On considère donc normal dans un pays d'état de droit comme la France.
Es soll normal sein, dass in einem Rechtsstaat wie Frankreich ich als damaliger Chef der Opposition über 8 Monate hinweg kontinuierlich abgehört wurde, mein ganzes Privatleben wurde abgehört und die Konversation eines Anwalts mit seinem Mandanten. Das ist skandalös und gegen die Rechtsprechung. In der Welt von Herrn Putin verhält man sich so, aber wir sind immerhin das Land der Menschenrechte.
Nous sommes le pays des droits de l'homme quand même.
Darunter macht das nicht Nicolas Sarkozy, das Land der Menschenrechte. Ich meine, man kann es jetzt so oder so sehen. Ich würde ja eher da raushören, alles, was er beschreibt, beschreibt für mich einen funktionierenden Rechtsstaat, der eben keine Grenze zieht, ist auch nicht vor dem damals Chef der Opposition, als er eben schon abgewählt war.
Das ist wohl auch die Vermutung, die man vernünftigerweise haben muss, dass er sich politisch jetzt als Opfer stilisiert, wie die Leute, die ihm vielleicht nicht wohlwollen, das als reine Form der justiziablen Gerechtigkeit rahmen. Das ist klar, aber ich glaube, ein philosophischer Punkt, der dahinter steht, den kann man schon mal sagen, dass das Bedürfnis nach vollendeter Transparenz und Zugang zu allen Informationen eines ist, das jetzt weder links noch rechts ist, noch gut und schlecht, sondern je nachdem eine Schlagseite haben kann. Und die Tatsache, dass es Forderungen nach vollendeter Transparenz gerade in die höchsten Machtbereiche gibt und dass die vollkommen für gut und unproblematisch gehalten werden, die ist vielleicht so auch nicht richtig. Es muss ja Formen geben, in denen Menschen die höchste Entscheidung treffen, gewissen Transparenzbedingungen auch gerade nicht unterworfen zu sein, um sie fällen zu können. Ob Herr Sarkozy dieses Schutzes bedarf und ihn gerechtfertigt einfordern kann, in dem Fall, das kann ich wirklich nicht beurteilen, das weiß ich nicht.
Ich begebe mich mal noch ein bisschen auf Glatteis mit einem letzten Gedanken zu diesem Thema, weil ich immer eine gewisse Faszination hatte für die französische Politik, vielleicht weil sie auch gerade diese Größe zugelassen hat, die ein Sarkozy da einfordert. Also große Präsidenten wie François Mitterrand mit moralisch durchaus zweifelhaftem Verhalten. Mitterrand hatte seine Schattenfamilie im Élysée immer wieder. Auch insgesamt drückt sich die Staatsführung, man kann auch Chirac dazu nehmen, aus als etwas, das auch jenseits der strengen Regeln funktioniert. Im Prinzip, wenn Sie so wollen, etwas, was wir an Frankreich natürlich auch so sehr lieben, ein gewisses Savoir-vivre.
Ja, erstmal eine Form von Toleranz und Leben lassen. Und natürlich kann man sagen, dass es dort noch so einen alten Schatten der Royalität des absoluten Herrschers gibt, dass der Präsident in dieser sehr, sehr großen Machtfülle, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen, in gewisser Weise immer noch unter so einem königlichen Herrschaftsschutz steht. Das heißt, dass dort auch andere Kriterien, man kann sagen, quasi natürlich für ihn gelten und ein anderer Schutzraum. Frankreich ist ja deswegen so ein wunderbar unrundes Land, weil es das Land der Revolution ist, weil es aber in der politischen Kultur eigentlich die Konsequenzen strukturell aus dieser Revolution gar nicht gezogen hat, sondern das, was früher diese höfische Enklave war, das gibt es immer noch in Form der Eliteschulen, der Eliteuniversitäten. Das sind im Prinzip immer noch höfische Kreise, die auch oft noch nach sehr ihren eigenen Regeln spielen und handeln.
Die Linksfraktion ist gerade eben gescheitert vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie hatte geklagt, weil sie sich nicht ausreichend oder vielmehr auch insgesamt das Parlament nicht ausreichend beteiligt sah an den Beratungen und am Abschluss des Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada. CETA heißt das. Wolfram Eilenberger, das ist jetzt erstmal eine juristische Frage, eine demokratietheoretische natürlich auch. Aber ich finde eigentlich ganz spannend daran, dass wir mal wieder eine Konstellation sehen, wie sie eigentlich aus der ersten Großphase der Globalisierung stärker war. Dass nämlich Globalisierungsschritte eher von links kritisiert werden und nicht von Leuten wie Donald Trump.
Ja, ich würde sagen, das ist eine versteckte Gemeinsamkeit der Populismen im politischen Raum derzeit, dass die Populismen sich durch Antiglobalisierungshaltungen auszeichnen, indem sie regionale oder völkisch kodierte Gemeinschaften gegen diese Globalisierung mobilisieren. Also ich würde das eher als eine Großwetterlage sehen, die politische Energie abschöpft, und auf links und rechts ist das die gleiche Bewegung. Da wird eine Volksdiktion im Sinne der Abschottung gegen anonyme Mächte internationaler Provenienz mobilisiert. Und da gleichen sich Linke und Rechte geradezu unheimlicher Weise aus meiner Sicht.
Wobei, ich würde da leise und vorsichtig widersprechen, es mag natürlich auch gute und schlechte Gründe gegen die Globalisierung geben.
Das ist, dass man da die Globalisierung, also vor dem Hintergrund dieser Analyse nicht gleich freispricht und dass es durchaus Probleme gibt, das ist klar. Ich denke, es ist insgesamt so, dass es nicht nur um wirtschaftliche Formen der Entfremdung und des Verlustes geht, sondern was die Philosophin Simone Weil Entwurzelung genannt hat, dass die Menschen eben doch ein Bedürfnis nach Verwurzelung am eigenen Ort haben, auch nach einer gewissen Kontrolle über diesen eigenen Ort, vielleicht auch ein Bedürfnis nach einer nicht zu exklusiv bestimmten Heimat. Und auch da würde ich sagen, ist die Linke dabei, diese Gefühle für sich auch politisch mobilisierbar zu entdecken. Das sind nicht nur irrationale Gefühle, genauso wie die Globalisierung nicht nur gut ist. Sie hat eben auch Entfremdungseffekte, die wiederum, glaube ich, die Linken und die Rechten in je eigener Weise durchaus gewinnbringend ansprechen können.
Der Philosoph Wolfram Eilenberger, der, Sie haben es am Anfang gehört, ja eigentlich am liebsten gar nichts mehr sagen wollte zu den Dingen der Welt, ist jetzt hier am Ende dieser Radiostunde. Herr Eilenberger, hat die Gesprächstherapie ein bisschen geholfen?
Ja, also den Schweigejoker habe ich jetzt wieder nicht gezogen. Aber natürlich, ich glaube, gerade in diesen Zeiten auch der Verzweiflung, der Ermüdung ist das Gesicht des anderen die beste Therapie. Das Problem ist eben nur, das Gesicht des anderen ist gerade sehr schwer zu bekommen. Und auch mit Ihnen hätte ich lieber von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Aber trotzdem, also meine Moral jetzt aus dieser Corona-Zeit ist, ich gehe fast jeden Nachmittag mit einem Freund oder einer Freundin spazieren, damit ich dieses Gesicht sehe. Weil ich glaube, es ist wirklich das Einzige, was uns derzeit noch bei Sinnen bleiben lässt.
Herr Eilenberger, ich danke Ihnen für diesen verbalen Spaziergang. Ich gebe Ihnen recht. Ich hätte Sie auch gerne gesehen, aber hoffentlich geht das bald wieder. Für heute vielen Dank.
Das schaffen wir schon. Ja, danke Ihnen. Tschüss.